Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Bot Games, und
mit mir, Phil, alias der Hopmeeple. Servus.
Hallo, diesmal kein Gast dabei.
Und dafür aber ganz viel Spiele im
Gepäck. Genau, dafür wieder ganz viele Spiele im Gepäck, weil auch die wollen, also die Spiele wollen gespielt werden und wir wollen da natürlich auch drüber berichten, ob sie uns gefallen haben oder nicht. Aber vorweg können wir ja ein paar News erstmal raushauen. Ich habe gehört, du warst auf der Spiel doch.
Ja, und zwar in Friedrichshafen am schönen Bodensee. Ich war da, habe so ein Fly-in, Fly-out gemacht sozusagen. Von uns ist das so etwa 2 Stunden, 2,5 je nach Verkehr entfernt. Da sind wir morgens relativ früh los um 7.15 Uhr. Die Kids schön aus dem Bett gequält. Ich mich aber auch.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich nicht nur die Kinder.
Wissend nämlich, dass ich am Vorabend noch ein Brettspielabend hatte. Schönen Gruß an Stefan an der Stelle.
Was habt ihr denn gespielt?
Dem ich im Civolution beigebracht habe.
Ah, okay.
Und ich glaube, er weiß jetzt, was ich meinte mit der Lernkurve. Weil ich fast 100 Punkte weiter vorne war. Aber ja, das ist halt dieses, wenn man dann weiß, wo man hingreifen muss, etc. Aber das war ja, haben wir das letzte Mal schon erzählt. Dafür aber hat man uns noch so ein bisschen hin und her geschoben bei Toy Battle. Das war schon ganz, schon fast
episch. Da gab's dann die Rache.
Ja, da gab's die Rache, definitiv. Er hat sich's auch gleich bestellt. So, aber jetzt erstmal wieder zum Samstag. Genau, morgens um 6:45 los. Um 10 Uhr war mal entsprechend da zur Eröffnung. Sind sofort rein hinten an die Spieltische. Gerade mit den Kids, da sind sie am Anfang noch total frisch. Die Plätze sind noch frei. Und ja, da haben wir angefangen, ganz, ganz viel zu zocken. Bin ganz stolz auf meine Mädels. Die haben nämlich da einiges an neue Spiele einfach mal so hintereinander gelernt. Wir haben Trio gespielt, Zombie Kids Evolution, Foxy, das Micro Macro Kids, Simsala Spin, das Vulcano, über das du ja auch das letzte Mal schon gesprochen hattest, Kunterbunter Bauernhof, die Sandburgen von Burgund, Mysterium Kids und Spinderella.
Wow, 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 einiges gespielt.
Und Burger Slam von Amigo.
Burger Slam.
Genau. Das war schon nicht schlecht, ja. Also hat total Spaß gemacht. Die Mädels waren auch am Abend total durch.
Das glaube ich.
Und ja, war mal schön tatsächlich das Ganze auf Family-Trip zu machen. Anstatt jetzt, also wenn ich natürlich jetzt allein hingegangen wäre, beziehungsweise mit Freunden, beziehungsweise nur mit meiner Frau, da hätte man natürlich eher größere Spiele, Kennerspiele etc. gespielt. Da bin ich gar nicht zugekommen. Wie gesagt, der Fokus war auf die Kinder und genau. Ein kleines Highlight, was ich hatte, also zu Mikro-Makro-Kids werde ich auch noch mal was erzählen. Das würde ich aber für eins der nächsten Gespielfolgen erstmal zurückhalten wollen. Aber auf ein Spiel möchte ich ganz besonders mal kurz eingehen. Und zwar Kunterbunter Bauernhof von Ravensburger. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Ja, ich kann es jetzt mal kurz nachschauen. Mich hat das aber total geflasht. Das ist ein Roll and Ride oder ein Roll and Draw.
Roll and Draw. Ah.
Von Ravensburger. Und es ist ab 5 Jahren. Und es ist total genial. Du hast da 4 Würfel, also die Nachspieleranzahl, ne? 4 Würfel. Und dann hast du dann die verschiedenen Farben. Auch richtig schön massive Stifte. Stabile, massive Stifte. Und du hast da ein kleines Bauernhof auf dem Zettel. Und du hast da Sachen entsprechend auszumalen. Du hast eine linke und eine rechte Seite. Die linke Seite, da müssen so Sets mit der gleichen Farbe oder mit derselben Farbe ausgemalt werden. Also wenn da 2 Pferde sind, da kannst du die halt entsprechend anmalen. Wenn du so das erste Pferd rot anmalst, musst du das zweite auch rot anmalen. Auf der rechten Seite müssen die Sets ganz unterschiedlich gemalt werden. Ne? Also was weiß ich, hast einen Huhn, eine Kuh und ein Pferd, dann müssen die unterschiedliche Farben haben. Wenn du das schaffst, musst du da unten quasi einen Lattenzaun anmalen und wenn du 5 Sets geschafft hast, hast du dann entsprechend das Spiel gewonnen. Wahnsinnig cool. Die Kids waren sofort Feuer und Flamme. Also die Kleine hat sofort gecheckt, hat angefangen, hier akribisch schön sauber zu zeichnen, dass auch gar kein Strich drüber ging. Und das hat echt Spaß gemacht. Also ein wirklich, wirklich tolles Kinderspiel, wo ich sage, schnell erklärt, die Kids sind sofort in ihrem Element. Und ja, das war tatsächlich, wer hätte es gedacht, ein Kinderspiel, ein Highlight des Tages tatsächlich. Ich habe auch die Mädels nochmal gefragt, was hat euch am besten gefallen? Dann war es tatsächlich das Spiel. Ja, das war schön.
Also, das klingt doch cool.
Genau.
Es ist von 2025. Also
jetzt. Also gerade ganz frisch, ja. Ne? Frisch, dann hoffe ich, dass das auf jeden Fall nochmal Anklang findet, weil es hat mir echt, echt gut gefallen. Ansonsten Vulcano, jetzt die Spiele ja auch nachgeholt, die du ja auch gespielt hattest das letzte Mal. Vulcano und genau. Foxy habe ich jetzt dann auch mal gespielt. Das hatten wir das letzte Mal auch in unserer Folge. Da war ich nicht so überzeugt von. Vielleicht war es aber dann auch ein bisschen zu kompliziert für die Mädels an der Stelle, aber ich würde es auch jetzt nicht mehr so unbedingt zocken. Also das da. Die Illus sind zwar ganz schön, aber ja, dit brauche ich an der Stelle nicht. Genau, den Jan Nostreiter habe ich auch noch kurz getroffen. An der Stelle nochmal schönen Gruß. Genau, das war ein rundum schöner Samstag.
War es denn voll?
Es war voll.
Ja, ja, war gut gefüllt. Okay.
War gut gefüllt, ja. Also jetzt ist ja nie so, dass du gar nicht dran vorbeikommst etc., aber die erste halbe, dreiviertel Stunde war nicht so viel los hinten bei der Spielefläche, aber irgendwann das gerappelte voll, da konntest du nicht mehr großartig.
Konntest du wahrscheinlich auch nicht mehr so viel spielen dann irgendwann. Wenn du einmal den Platz abgegeben hast, dann war er weg.
Ja, absolut. Ja. Und ich hab noch einen Schnapper geschossen. Die haben auch nämlich eine schöne Gebraucht-Spielecke.
So ein kleiner Flohmarkt?
Richtig, ein kleiner Flohmarkt. Okay. Und zwar A Jest of Robin Hood.
Okay.
Das ist ein GMT-Spiel. Also ein Zwei-Personen-Spiel. Und das habe ich mir für 25 Euro geschossen. Das ist relativ günstig gewesen.
Okay. Sagt mir jetzt sogar nichts.
Ja, da rede ich demnächst mal drüber.
Okay. Ja, dann ist wieder so eine Perle.
We will see.
Also, hast du schon ausprobiert, oder?
Also, ich kenn ein paar Spiele von denen. Die sind halt immer sehr konfrontativ, wenig Glück. Und
ja, dann bin ich mal gespannt, wie du es findest.
Bin selbst noch gespannt drauf.
Okay. Ja, dann würde ich sagen,
fängst du mal an, weil ich jetzt so lange gesprochen habe.
Weil du jetzt so viel erzählt hast. Jetzt dreht er den Spieß hier um. Ja. Da bin ich nicht drauf vorbereitet. Doch, bin ich. dann fange ich mit dem Spielen an. Ich habe mir das mal so überlegt. Ich gehe jetzt die BGG-Liste von hinten hoch. Nein, Quatsch. Die Spiele sind sehr unterschiedlich bewertet auf BGG, muss ich sagen, was jetzt kommt. Aber meine Bewertung ist da auch ein bisschen anders. Würde ich sagen. So, ja, fangen wir an. Also, was ich jetzt auf jeden Fall öfters mit meinem Sohn und meiner Frau gespielt habe, weil das immer zu, also mindestens drei Spieler ist, 3 bis 4, ist Der Ringträger, Der Herr der Ringe von Schmidt Spiele. Ist ein kooperatives Spiel, ja, könnte auch teilweise semi-kooperativ sein, weil es hat halt einen Verrätermechanismus, ein bisschen so Nemesis-Style, nur du kannst es nicht in der Hinsicht beeinflussen, weil du wirst halt irgendwann kannst von dem Ring beeinflusst werden und dann auf die Seite des Bösen gezogen werden.
Mein Schatz!
Genau. Und das ist schon mal das absolute Highlight bei diesem Spiel, weil du hast einen echten Ring dabei, der ist auch richtig schön unten reingeklebt und so versiegelt. Wenn du es abziehst, dann hast du diese Versiegelung aufgerissen von diesem Ring und dann, damit er dann, ne, Echtheit, bla bla bla. Aber das fand ich ganz cool. Da hast du auch eine Kette dabei und diese Kette hängt sich derjenige, der Ringträger ist,
um den Hals.
Genau. Und wir versuchen natürlich den Ring als Gemeinschaft, also die Gefährten versuchen den Ring in so Plättchenmanier, also wir stehen auf Plättchen, die so einen Kreis bilden, also wird irgendwann auch ein Ring gebildet aus diesen Plättchen, die immer wieder angelegt werden, und versuchen darüber über Wege, die wir uns dann immer aussuchen können, wenn wir uns fortbewegen, zum Schicksalsberg zu kommen. aber wir werden verfolgt von den Nazgul. So. Und den, also den Ringgeistern. Und das sind eigentlich auch schon, ja, das ganze Spiel. Wir haben dann Karten hier da auf der Hand. Immer 4 Stück. 3 gucken wir uns an und eine drehen wir um, so dass alle anderen die Karte sehen, die wir auf der Hand haben, aber wir selber nicht. Der Clou dabei ist, dass diese Karten können die anderen aber nutzen. Und je nach Farbe können wir uns halt fortbewegen auf diesen Feldern. Wenn wir die da hinlegen, die müssen wir halt vorher, haben wir 2 Aktionen, wir können Karten ausspielen oder decken neue Plättchen auf, um den Weg halt fortzusetzen. Und danach können wir dann uns unsere Reise fortsetzen. Unsere Reise fortsetzen heißt einfach, wir können diese Karten, die wir ausgelegt haben, benutzen, um halt auf diesem Weg weiterzugehen oder halt um Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel Ringgeister wieder zurückzusetzen, Gandalf sie aufhalten zu lassen, also sprich, wir können den Gandalf einsetzen oder aber den Ringträger sozusagen wechseln. Also sprich, wir können den Ring nehmen. Das geht aber nur so lange, weil in diesem gesamten Deck, was wir haben, sind auch Saurons Machtkarten. Das ist halt einfach das Auge von Sauron. Und jedes Mal, wenn wir die auf der Hand haben, ist unsere Pflicht, sie auszuspielen und vor den Ringträger zu legen. Hat der Ringträger 5 Karten vor sich liegen, wird er übernommen von Sauron und ab dem Moment spielt er gegen uns. Und wir verlieren natürlich einen, der diesen Weg weiter beschreiten kann. Er bekommt ein dunkles Deck und kann durch die weiteren Saurons Machtkarten, die weiterhin vor ihn gelegt werden, die als Bezahlung nehmen, um seine bösen Schergen gegen uns zu setzen. So, und damit können die Ringgeister schneller wandern, wir können wieder zurückgesetzt werden oder Karten werden vernichtet und so weiter und so fort. Da kommt halt ein bisschen die Action mit rein. Wir können das halt verhindern, indem wir ihm vielleicht die Karten zerstören durch den Ring. Weil wenn er einmal einer befallen ist, kannst du den Ring nicht mehr abnehmen von ihm. Dann behält er den Ring. Du kannst aber diese Saurons Machtkarten immer wieder vernichten dadurch. Ja, und das ist eigentlich alles, weil das Ziel ist es, entweder kommen wir auf den Schicksalsberg an, also mit den Gefährten, die ganze
Gruppe. Oder der Berg kommt zu dir.
Genau, oder die, ja, oder das. Oder die Ringgeister holen uns ein und damit haben wir sofort verloren. So, das ist eigentlich alles. Es ist total simpel in der Hinsicht. Was aber ganz cool ist, das ist halt so ein ganz kleiner Mini-Verräter-Nemesis-Mechanismus in so einem ganz seichten Spiel. Fand ich ganz cool. Mein Sohn hat es geliebt, alleine schon. Wir gucken gerade die Herr-der-Ringe-Trilogie. Und deswegen ist er im Moment auch sehr hyped darüber. Und er musste unbedingt diesen Ring tragen. Und er wollte auch die ganze Zeit böse werden. Er wollte auch nicht, dass wir den Ring irgendwie wechseln. Deswegen ging es dann irgendwann auch recht schnell, dass er böse wurde. Und er hat auch am Ende gewonnen, sagen wir es mal so. Nee, das Spiel ist cool. Er wollte den Ring auch gar nicht mehr ausziehen. Hat dann die ganze Zeit dann um Hals gehabt, den Tag. Ja, hat auf BGG nur eine Wertung von 4,8. Aber ich fand es einfach einen super lustigen Nachmittag, wo wir das mehrfach gezockt haben und es hat eigentlich echt Spaß gemacht. Es ist wirklich simpel. Also man sollte sich jetzt nicht hier vorstellen, oh, ne, da kommt jetzt das Bam-Spiel. Es ist kooperativ. Du hast einfach nur Karten, die du, ne, die einfach deinen Weg voranschreiten lassen. Damit bewegst du dich halt. Du kannst ein bisschen die aufhalten oder wieder zurücksetzen. Das sind einfach die simpelsten Mechaniken. Das ist jetzt nichts hochtrabend Anspruchsvolles. Aber es ist lustig gewesen. Also mir hat's gefallen. Die ganzen Designs da drauf sind halt einfach lizenzierte Fotos, ne? Saruman, Gandalf, alles aus dem Film sind da drauf. Dann hast du halt auch immer noch Helden, die du dann da einsetzen kannst. Die kann dann jeder einsetzen. Da ziehst du dann 2 Karten, kannst einen vorgehen, einen Zusatzschritt machen oder. Das ist dann so Legolas, Gimli und Co. Ja, hat ein bisschen das Herr-der-Ringe-Feeling rausgeballert. Und deswegen, also für mich auf jeden Fall, da ich es definitiv nochmal spielen werde, weil mein Sohn es alleine schon spielt und mich auch nicht abschreckt, würde ich sogar 6, 5 bis 7 geben für mich, weil es ist jetzt nichts so super Anspruchsvolles, aber ich spiele es halt definitiv gerne mit. Mein Sohn würde es wahrscheinlich höher raten als ich.
Das ist ja der Siegereffekt.
Ja, genau. Es hat eine 4,8 auf BGG bekommen, hat aber auch nur 16 Ratings. Also das sehe ich jetzt noch nicht so als, ne? Ich glaube, das ist jetzt kein Spiel, wo man sagt, das ist von 2024, was wirklich viel gespielt wird. Aber
ich glaube, ist auch ein bisschen untergegangen dazu, ne?
Ja, denke ich auch. Es ist ein bisschen das Franchise, das finde ich halt sowieso cool, ne? Also Herr der Ringe, klar. Mag ich. Das ist ein bisschen wie mit Star Wars. So, ein bisschen ein Fan-Effekt. Ja, Designer ist Klaus-Jürgen Wrede.
Von Carcassonne.
Ja.
Genau. Der Wrede. Ja, der Wrede.
Der Wrede. Genau. Ja, Publisher Schmidt-Spiele ist ab 10, aber ich denke, da man das Kooperativspiel könnte es auch Jüngere mitspielen. Da ist es jetzt nicht so, weil wir ja alles zusammen überlegen können. Du darfst, das Einzige, was du nicht darfst, ist über die Karten reden, die du auf der Hand hast. Aus dem Grund finde ich es eigentlich nicht so schlimm. Und es ist in 45 Minuten gespielt. Also, ja. Oder schneller, wenn du schneller eingefangen wirst von den Ringgeistern, dann natürlich. Ja, das war so mein Spiel und wie gesagt, ist auf jeden Fall, wer ein lustiges kooperatives Spiel mit Kids oder als Familienspiel sucht, mit echten Ringen, der kann sich das gerne mal angucken.
Wie qualitativ ist der Ring?
Oh, der ist schon richtiger. Also metallmäßig ist er schon. Ich glaube jetzt nicht, dass er wasserfest ist. Ich denke schon, dass er rosten würde. Gehe ich mal stark davon aus. Aber also, dass er anläuft, das wollte ich jetzt nicht testen. Aber er hat auch diese Elbenschriften drauf. Nur okay. Nicht innen, sondern außen. Aber naja, ist egal.
Ja, das ist cool. Sehr schön, dann mache ich mal weiter. Ich habe im Gepäck ein reines Zwei-Personen-Spiel, was jetzt justement rausgekommen ist. Es hört auf den Namen Steinreich, rausgekommen bei Lookout-Spiele von Chris Dahlmann und ja, Artist ist Mario Sonet oder Sonet, ja, Sonet, hm. So nett heißt es sicherlich nicht, aber ja, von Marion. Und ja, es ist wieder so ein Teppichspiel.
Mhm. Ja, ich habe es auch gespielt, deswegen also, ja, ich weiß.
Wir haben einen großen Spielplan aus Baumwolle. Den muss ich auch wieder etwas bügeln an der Stelle, dass das schön gerade ist. Und was wir tun, ist nichts anderes. Wir buhlen um Punkte. Und der Plot, warte, lass mich mal den Plot noch mal kurz vorstellen. Also man ist entweder Sir Ocelot oder, wie heißt der andere? Professor Pinguin, genau. Und wir sind zwei Freunde, wir haben eine Höhle entdeckt und versuchen jetzt hier um die Wette die meisten Punkte zu machen, also den größten Reichtum da anzuhäufen. Lustigerweise haben wir noch zwei kleine Gefährten, also jeder eine. Und das ist einmal die Fledermaus beim Pinguin und einmal eine Motte beim Sir Ocelot. Oder Ocelot. Motze, Motze, keine Ahnung. Also eine Motte, warum auch immer. Wir haben auf jeden Fall diesen großen Teppich und da haben wir drei verschiedene Ebenen, drei verschiedene Höhlen. Da werden jetzt zufällig auf diesem Raster Plättchen ausgeteilt. Plättchen haben entweder Bergkristalle, Opale, Smaragde, Beryll, Zeichen drauf oder Steine, sagen wir einfach Edelsteine. Und die gilt es zu sammeln. Und wie machen wir das? Wir machen das mit unseren Werkzeugplättchen. Jeder von uns hat welche. Wir spielen genau 16 Runden. Die sind auch doppelseitig, also kann man sich auch ein bisschen strategisch oder sagen wir eher taktisch überlegen, was setze ich entsprechend ein. Und wenn ich dran bin, mache ich nichts anderes als einmal zwingend erforderlich ein Werkzeugplättchen an den Rand zu setzen. Und dann eventuell Edelsteine einsammeln. Um Edelsteine einzusammeln, müssen drei verschiedene Werkzeuge auf einen bestimmten Punkt zeigen. Und damit sammle ich dann entsprechend die Edelsteine ein. Und das machen wir dann abwechselnd. Das ist die ersten drei Runden relativ uninteressant. Danach wird es immer ein bisschen interessanter aufgrund dessen, wo muss ich jetzt was hinlegen, um die meisten Punkte zu ergattern, weil du irgendwann wirklich nur noch anfängst, in Linien zu denken. Ne, also wo habe ich eine Überschneidung und wo kann ich hier entsprechend Punkte machen, also Plättchen sammeln. diese Gefährten, also die Motte oder die Fledermaus, je nachdem, wie du spielst, kannst du dann auch nochmal einsetzen. Die gilt als Joker, die kannst du aber nur genau dreimal einsetzen. Einmal auf in die erste Ebene und dann kannst du die quasi nur noch einmal hochsetzen in die nächste Ebene. Je höher die Ebene, desto mehr Punkte, weil die Steine wertvoller werden, aber auch dieses Raster immer kleiner. Genau, 16 Runden und am Ende guckst du, wie viel Punkte du dann machst. Es gibt noch den einen oder anderen kleinen Kniff. Es gibt zum Beispiel Geoden. Verzeihung, ich bin etwas erkältet. Verschiedene Geoden, die dann kann man da aus dem Beutel was ziehen. Das ist quasi ein Stein, den du erstmal aufbrechen musst und dann ziehst du dann gegebenenfalls nochmal was Schönes oder Punktereiches aus dem Beutel. Ja. Was soll ich sagen? Es ist ein, also man fängt, also es ist relativ abstrakt. Du guckst irgendwann nur noch in Linien, wo kann ich was zusammenbringen an Punkte. Es ist sicherlich so gedacht, dass du anfängst, dir, was weiß ich, hier voll diesen taktischen Film zu machen. Ja, wenn ich jetzt dahin mache, dann schenke ich dir was oder wie auch immer. Aber dieses Gefühl kam jetzt in meinen, ehrlich gesagt, drei Partien noch nicht auf. Also ich hatte nicht wirklich diesen Zwang, diesen Druck da was, dass ich jemand anderen was wegnehme oder wie auch immer. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie gut jemand hier was sieht. Du, natürlich freust du dich, haha, du hast das nicht gesehen, das nehme ich. Aber es hat großen Ganzen, es war okay, es hat aber keinen so großen Spaß gemacht und eigentlich hast du beim ersten Mal auch schon alles gesehen.
Ja.
Deswegen ist es für mich eine 5 von 10, was mir ein bisschen leid tut, weil ich ja Lookout als Verlag sehr mag, aber das fand ich jetzt nicht so interessant.
Ja, also ich hab's ja auch gespielt, das Spiel, und ich muss sagen, also meine Frau hatte das dieses Mal vorgelesen, die Anleitung, und ich muss da sagen, nicht, weil es jetzt meine Frau vorgelesen hatte, sondern einfach, ich fand es nicht so spannend, also nicht so interessant, also es hat mich nicht abgeholt, nicht so gecatcht, sagen wir es mal so, ganz am Anfang, und dementsprechend, weiß ich nicht, dann haben wir es gespielt. Ich fand es dann, es hatte so ein paar taktische Momente, ne, mit dem, wo du dann die anlegen musstest und du hattest mehrere Werkzeuge auf dem Feld. Aber irgendwie hat mich das nicht ganz überzeugt, muss ich sagen. Ich finde, es gibt definitiv schöne Spiele.
Ja, definitiv. Also, es hat mich auch nicht so gecatcht. Es wird sicherlich eine Fanbase bekommen, eine kleine. Ja. Wenn man sich halt sonntags nachmittags mal kurz hinsetzen möchte, sowas hier schnell runterspielen, bei Kaffee und Kuchen, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu klingen, aber ne, so zwei Ältere, die sich dann kurz dahin hinsetzen, ganz okay, aber da würde ich auch sagen, also ein anderes Spiel macht sicherlich auch. Also mich hat's nicht so geflasht, nichts, was man sofort mal, wo man nichts, also nichts, wo man sofort hingreifen müsste oder so.
Ja, es hat mich ein bisschen auch so an Handyspiele erinnert, wie damals hier, wie das Toy Battle, war das hier so diese Punkte, wenn du so mehrere Sachen aneinander, so drei, ne, und dann triggerst du das und dann kriegst du das. Das hatte mich auch ein bisschen daran erinnert.
Nein, also mich nicht, das wäre dann schon, ich weiß, wo du hin möchtest, ja. Gerade gedanklich, aber nee, also so Candy Crush mit
Kristallen.
mit Kristallen. No.
No. Und ich fand die Grafiken irgendwie, war das ein Design oder war das KI? Ich bin mir nicht so sicher.
Nee, also, es war ja die Marion Sonet oder
ah, okay. Sonet. Ja, dann ist auch schön, also so, ne, von den Grafiken her fand ich es auch nicht so schlecht. Also es war schon relativ ansprechend auf der Packung. Wusste aber nicht, ne? Heutzutage weiß man ja nie.
Das ist immer so. Nee, also du, ich meine, Grafiken, ne, da lässt sich ja immer streiten drüber, ob man das schön findet oder nicht. Ja,
denke ich auch.
Aber ja, also ich meine, designtechnisch fand ich es jetzt nicht.
So das nicht. Es waren eigentlich nur die Figuren, über die ich rede. Diese anderen Sachen waren jetzt nicht unbedingt.
Ja, nee, passt ja.
Ja, was deine Wertung war?
5 an der Stelle.
5. Okay. Ja, ich hatte auf BGG eine 6 bekommen, hatte 6-0. 20 Minuten, 2 Spieler ab 8. Obwohl, das würde ich sogar fast unterschreiben.
Nee, würde ich nicht.
Meinst du nicht? Also, ja, wenn es gegen jemand anderen spielst. Also ich sag mal, wenn es zwei Achtjährige spielen, könnte es klappen.
Ja,
Ja. Ja, also klar, wenn jetzt jemand spielt, der solche Spiele öfter spielt, dann wird es schwierig für das Kind. Das stimmt schon. Designer ist Chris Dahlmann und Artist Marion Sonnet.
Genau. Ja.
Und von Lookout Games. Im Vertrieb bei Asmodee Germany. Genau. Ja, Wertung, muss ich die sagen? Ich hätte dann auch, würde ich mich dir anschließen. Sagen wir es mal so. Weil so ab und zu taktische Momente hatte ich. Also ich würde es jetzt nicht ganz vernichtend geben, aber wäre auch so 5-5, 6-0. Ja, so ein Dreh.
Also take it or leave it.
Ja, genau. Ist auch so. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Spiel von mir. Und zwar, auch das ist zwiegespalten aufgenommen worden, habe ich schon mehr mitbekommen, ja. Und es ist das nächste Spiel aus der Reihe von Cascadia, Sattgrün und dein Lieblingsspiel, Calico.
Calico, ja, also von der ganzen Reihe finde ich Calico am besten, aber ich bin gespannt, was du jetzt über Nocturne sprichst.
Nocturne. Ja, Nocturne ist auch aus der Reihe, hat aber insgesamt wieder einen ganz anderen Mechanismus. Es hat nicht diesen Mechanismus, also es ist ein Beat-Mechanismus. Wir bieten auf Plättchen. Und ich und Beat-Spiele bin ja eh nicht so der Freund davon.
Da muss man immer so extrem aufpassen. Es gibt wirklich gute Beat-Spiele, aber ich weiß, dass gerade, also ich finde, Beat-Spiele sind nicht, sind so, so ein Mechanismus, was die Europäer gefühlt nicht so gerne spielen wie die Amerikaner.
Ja, das stimmt. Und da gehöre ich eigentlich auch dazu. Ich habe eigentlich die ganze Zeit immer nur ein Spiel gehabt, was Beat-Spielmäßig, was ich gerne niederveliere. Das spiele ich immer noch sehr gerne. Das ist ja dieses Beat-Spiel mit den Zwergen von Pegasus.
Genau, richtig, ja.
Genau. Das mit mag ich Münzen, sehr gerne. Mit den
Münzen, die sich dann auch immer verbessern und
Pipapo. Genau, das habe ich echt gerne gespielt und das mochte ich auch. Und da fand ich halt, war der Mechanismus auch gut ausgereift und so, was auch immer. Auch selbst zu zweit ging das gut. Ja, bei Nocturne ist es auch ein Bieten mit Zaubern. Wir versuchen, unsere Zauber immer stärker zu machen. Und das ist sozusagen das, was wir bieten. Also du legst jetzt keine Münzen, kein Geld da drauf. Wir haben ein Raster in der Mitte, je nach Spieleranzahl unterschiedlicher Größe. Und haben hier dann verschiedene Plättchen. Und auf diesen Plättchen gibt es dann zum Beispiel unterschiedliche Gegenstände, wie zum Beispiel Schädel, Feuerfedern oder Eier oder Pilze, die wir dann sammeln können. Und diese bringen uns dann je nach Anzahl, die wir haben, meistens so durch Mehrheiten Punkte. Entweder, weil du die meisten davon hast, dann kriegst du halt am meisten Punkte. Dann bekommst du zum Beispiel bei den Eiern, ist es so geregelt, hast du die meisten Dracheneier bei vor dir liegen, dann bekommst du halt als erster 4 Punkte für jedes Plättchen mit Dracheneiern und der andere kriegt halt nur noch 3 Punkte und so weiter und so fort. So ist das halt ein bisschen. Ja, dann hast du auch ein bisschen Set Collection mit Dings, das ist alles mit da drinnen gebaut. Und wie kommen wir an diese Plättchen? Wir legen einen Zauber aus. Am Anfang muss immer, startet derjenige mit dem niedrigsten Zauber, den er hat, das heißt die 1. Du legst halt einfach so ein rundes Einer-Plättchen da drauf. Das ist aber nur ganz am Anfang, danach kannst du immer anders starten. Und dann muss der Nächste das überbieten. Angrenzend an dieses Plättchen. Von diesem musst du ausgehen. Und das ist halt ein bisschen der Clou da dran, weil du bietest zwar, aber derjenige, der anfängt oder der halt dann weiter bietet, der bestimmt die Richtung halt auch, in die du gehst. Du kannst den natürlich dann auch von den Wichtigen, die er vielleicht noch bräuchte, weglocken, dass er da vielleicht nicht drauf bietet. Dadurch kannst du das immer weitermachen. Du hast bis 7 ist, glaube ich, das höchste Gebot. Und dann gibt es noch einen, der alles überbietet. Aber ab dem Moment hast du sofort gewonnen, wenn du den legst. Ne? Also damit kannst du gucken. Du kannst dann jederzeit passen und sagen, nee, da gehe ich nicht drüber. Dann bekommt derjenige das Plättchen, halt so typisch. Und danach fängt derjenige halt auch wieder an. Aber das Plättchen, was er halt geboten hat, wird umgedreht und auf die Stelle gelegt, wo er dieses Plättchen dann nimmt. Ne? Und zu sich legt und dann sein grüner Beatstein, der bleibt dann da liegen, umgedreht. So. Der andere kann dann unten, aber es gibt dann am Board noch ein extra Board, was da dran liegt. Da kannst du dann sagen, ja komm, hier lege ich jetzt meine 2 oder 3, die du halt mitgeboten hast, da rein und kannst am Ende der Runde halt dort nochmal Plättchen abkassieren, wenn du die höheren Punkte hast. Dann geht es der Reihe nach, wer hat die höchsten Steine da unten drin liegen, dann kannst du da auch nochmal ein Plättchen mitbekommen. Das ist manchmal das Zünglein an der Waage am Ende. Und dann haben wir natürlich noch Aufträge. die in der, es geht, ganze Spiel geht über zwei Runden. Also sprich, immer wenn das gesamte Feld leer geräumt wurde mit Plättchen, dann fängt die nächste Runde an. So ist das eigentlich auch relativ übersichtlich und schnell durch. Dann hast du halt Mondlichtkarten und Dämmerungszielkarten. Eins ist ein Rennspiel, das ist in der ersten Runde. Da versucht jeder, das als erstes zu erreichen. Dann bekommst du die Karten zu dir. Und in der zweiten Runde werden dunkelblaue Karten aufgedeckt. Das sind dann so Zielkarten fürs Ende hin, ne? Für die Endwertung hast du dann. So, und dann kannst du da halt auch nochmal drauf hinspielen. Wo dann alle drauf hinspielen können und diese Punkte auch alle bekommen, während halt bei diesen Rennspiel-Faktorkarten du natürlich nur der Erste erhält. Ja, und dann hast du noch Mixturenkarten. Diese Mixturenkarten bringen dir halt durch verschiedene Symbole, die du auf dem Plättchen hast, auch nochmal Punkte. Und deine Charakterkarten kannst du in der einfachen Variante, bringen sie dir einfach nur schon mal ein Symbol für so eine Mixturenkarte. Ansonsten kannst du es noch umdrehen. Das ist dann die bisschen schwierigere Variante. Und da kannst du dann halt ja noch Sonderfunktionen machen und die dann einsetzen. Ja, das ist eigentlich alles. Das ist Nocturne. Und ich hatte mich lustigerweise positiver überrascht, als ich dachte, weil ich hatte irgendwie gedacht, ah, Beatspiel, ah, nee, muss nicht sein. Aber ich fand es halt, diese taktische Möglichkeit mit dem Lenken in die Richtung, fand ich ganz cool. Ansonsten hast du natürlich genau diesen Effekt wie immer, ne? Also wenn du die Leute dazu bringst, ihre Hohen am Anfang rauszuballern, dann kannst du natürlich schön versuchen, dann später die großen Karten abzukassieren. Und immer wenn Karten einzeln liegen und du kannst nicht mehr angrenzend abräumen, dann und du startest das Spiel, dann erhältst du die Karte so oder so, weil du hast ja keinen Gegner, der da drauf bieten kann. Damit kannst du dir taktische Sackgassen bilden, damit du dann da dran kommst. Danach startet aber sofort der andere, damit du das nicht zweimal hintereinander machen kannst. So, ja. So haben sie das ein bisschen gelöst. Fand ich nicht schlecht. Es ist ganz anders als Cascadia & Co. Also es hat eigentlich so viel jetzt nicht mehr so. Also klar, Illustrationen sind wieder von Beth Sobel. Sobel, glaube ich. Ja, genau. Die hat ja auch die ganzen Illustrationen auch von den anderen Spielen gemacht. Ansonsten, ja, muss man es haben. Also ich würde dem Ganzen eine 7 geben. Weil auf jeden Fall, ne, ich zock's nochmal, aber ich bin jetzt keiner, der sagen muss, das muss, ob man es unbedingt haben muss, weiß ich nicht. Ist aber ganz nett. Hat mir ganz gut gefallen. Wir hatten unseren Spaß da dran. Und denke mir immer, so muss es sein. Aber wie gesagt, kommt jetzt nicht an Cascadia dran, fand ich. Du mochtest Cascadia jetzt auch nicht so. Nee. Aber vielleicht würde das Spiel dir dann trotzdem gefallen, keine Ahnung. Aber,
ich finde, die melken dieses Gesamtkonzept ein bisschen.
Jetzt kommt ja sogar jetzt noch eins, ne? Cascadia, genau. Irgendwas kommt von Cascadia jetzt noch.
Ja, als Kinderspiel, ja. Ne?
Nee, das ist schon draußen. Das es kommt schon noch eins raus.
Noch eins.
Ja, noch was über
Cascadia. Ja, aber mein Gott, ich meine, drücken halt jetzt hier nochmal alles aus.
Ja, macht Carcassonne seit wie vielen Jahren? Also so gesehen. Ja,
Carcassonne ist halt ein Evergreen. Carcassonne ist halt ja. wie am Ende des Tages ein Katan. Ne? Das ist das läuft auch sein Leben lang.
Ja.
Finde ich auch okay. Ich habe am Wochenende gerade auch wieder Carcassonne gespielt am Sonntag. War schön. Ist einfach ein stabiles Spiel. Aber diese, ich weiß nicht, Nocturne hat mich einfach nicht so angesprochen.
Ja, Nocturne, der Zauber in der Nacht. Ja, die Karten sehen schön aus, die Füchse. Obwohl ich der eine eher dachte, das wäre ein Wolf, als es stand ein Fuchs. Aber es sollen alles Füchse sein.
Ich bin ja, vielleicht nehme ich das als Überleitung zu meinem nächsten Spiel, ich bin ja eher auf der wissenschaftlichen Seite unterwegs.
Ah.
Und ich möchte hier erinnern, wir hatten ja mal eine Folge, das war die Folge 42, der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin kann sich vielleicht daran erinnern. Da hatten wir uns doch am Anfang des Jahres gefreut auf die Titel, die dieses Jahr rauskommen. Und du hattest einen Titel, ich denke, du hast ihn auch schon gespielt. Ich glaube, das hast du auch schon auf Instagram auch schon mal gepostet gehabt. Und zwar Marie Curie oder besser gesagt auf den Spuren von Marie Curie.
Ja, genau.
Ich habe das jetzt auch mal gespielt und ich habe zweierlei Sichten drauf, was ich durchaus irgendwie interessant finde. Mal kurz zum Plot.
Ja, wir durchleben quasi das Leben der Marie Curie und ja, versuchen dann als junge Forschende die Marie Curie eben zu unterstützen. Komischerweise tun wir das ab Geburt bis Tod. Also bis Tod hätte ich ja noch verstanden, aber wir fangen schon bei Geburt an. Naja, auf jeden Fall, die Idee ist schon mal eigentlich ganz süß. Also du hast schöne Illustrationen, dieses Tracking der Runden, das macht man auf einer großen Zeitleiste. Da siehst du halt so ein paar Bilder oder Illustrationen, die quasi aus diesem Leben der Marie Curie eben erzählen. Und ja, wir haben noch unser Labortableau, auf dem wir bestimmte Dinge tun können. Und der Spielablauf ist relativ einfach. Wenn man dran ist, schaut man oben erstmal in die Werkstatt, das ist ein kleines Tableau auf dem Haupttableau über der Zeitleiste, wie viel Würfelchen man in einen Würfelturm reinwirft. Da schon mal gesagt, dieser Würfelturm sieht echt schön aus, schönes Material, ist dicke Pappe, Plastikteile etc. drin. Denn das, was du oben reinwirfst, kommt nicht zwangsläufig unten an. Und ich fand das auch immer ganz angenehm oder ganz cool, weil ich kenne auch andere Spiele, wo das nicht so ganz gut durchgeht, beziehungsweise nur durchgeht. Und hier ist wirklich, wenn es ist wirklich so, dass da auch mal was hängen bleibt.
Das ist magisch.
Da bleibt ja nichts hängen, genau.
Genau.
Und dann, ne, wenn du das reingeworfen hast, ist das nächste, was du machen kannst, eben zu entscheiden, ob du eine These verfasst oder Ressourcen einsammelst. Die Ressourcen sind eben diese verschiedenen Würfel, da gibt es verschiedene Farben, es gibt einmal eine Pechblende, es gibt Radium und dann gibt es noch, ich glaube es war Uran, genau. Und ja, da also Ressourcen sammeln oder eben Thesen verfassen ist einfach das nächsthöhere Buch entsprechend zu nehmen, da kriegst du einen Bonus und dann kommt eine Aktionsphase, die auch relativ übersichtlich ist. Du kannst Karten kaufen, Ressourcen umwandeln, Experimente durchführen, also Ziele erfüllen und dann, ja, ist schon der Nächste entsprechend dran, der das Ganze auch so macht und so spielen wir das immer hin und her. Das mal ganz kurz darüber. Am Ende des Tages ist das ein reines Ressourcenspiel, ein Ressourcentauschspiel. Du überlegst dir, was mache ich mit den ganzen Würfeln? Also nehme ich Würfel? Welche Würfel nehme ich? Wie verteile ich die weiter, damit ich dann entsprechend Karten kaufen kann? Die Anzahl der Karten oder die Sets an Karten geben dir dann später auch noch Siegpunkte etc. Es gibt halt ja verschiedene Möglichkeiten hier Siegpunkte zu machen. Siegpunkte werden nicht getrackt über eine Leiste, sondern ist mal wieder so ein Spiel, wo du Siegpunkte in Plättchen sammelst. Und ja, also viel mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Also diese Experimente, die du machst, vielleicht das nochmal gesagt, da hast du Rundkolben und Becher, also Glasbecher. Und wenn du zwei nebeneinander hast und so beide erfüllt hast, kriegst du nochmal einen Bonus. Also musst du mal ein bisschen gucken, wie du deine Boni zusammenkriegst. Es ist ein Familienspiel, das mal gleich gesagt, wer hier Komplexität sucht, wird keine finden. Ich glaube, das war auch volle Absicht an der Stelle. Mir persönlich ist dieses Spiel einfach zu wenig. Deswegen mal gleich vorab meine Wertung. Das ist eine 6. Das ist ein stabiles Spiel, ein Familienspiel. Das kann fast jeder spielen, der so ein bisschen da reinkommen möchte. Aber ich gebe dem Spiel auch eine 7+.
Was?
Weil du auf eine sehr schöne Art und Weise und auf eine sehr simple Art und Weise Brettspiel beigebracht bekommst.
Aha.
Und das finde ich ganz schön. Du kriegst diesen Mechanismus, Ressourcen zu sammeln, zu wissen, wann nehme ich eine Ressource, wann veröffentliche ich eine These etc. Eben dieses einfache Zusammenspiel, sich da irgendwo hinlenken zu lassen, damit man dann eben ja nochmal einen Bonus abgreifen kann. Das ist in dem Spiel relativ, ich würde sagen, fast plump, klar, wo du hingehen musst. Aber ich finde, das hilft tatsächlich, wenn du jemanden an ein Spiel heranbringen möchtest. Ich werde das Spiel jetzt auch jetzt nochmal mit, also ich habe es bis dato jetzt nur mit meiner Frau gespielt. Ich werde es aber jetzt nochmal mit meiner Tochter spielen. Ich glaube, das ist durchaus ein Spiel, wo du halt sagen kannst, da kommt sie schneller in Kennerspiele rein. Weil zu sehen, okay, das und das kann ich tun, das kann ich dann tun, um das umzuwandeln, um das zu kriegen, ist hier wirklich sehr einfach und relativ geradlinig erkennbar. Und das, ja, allein um beizubringen, finde ich das Spiel schön.
Okay. Ich wollte erst noch sagen, oh, hast du sogar niedriger angesetzt als ich, aber jetzt hast du ja doch wieder höher angesetzt.
Also für mich, also wenn man mir sagt, ey Phil, willst du das spielen? Dann sage ich, nein, danke. Würde ich es aber spielen mit jemandem, der noch gar nicht gespielt hat, beziehungsweise reinkommen möchte? Möchte ich es mit meiner Tochter spielen? Ja. Also das, weißt du, es kommt natürlich immer drauf an, was man da machen
will.
Es ist ein Familienspiel. Es ist ein ganz kleines Familienspiel. Es sucht keine großartige Komplexität. Es ist kein einfaches Spiel, dass man auch gleich das gesagt. Man muss sich ja doch ein paar Sachen merken. Man muss dann doch gucken, wie man an Punkte entsprechend kommt, weil sonst rennt einer weg. Du kannst auch gucken, dass es gibt auch Möglichkeiten, dieses Spiel schneller zu machen, dass es schneller zu Ende geht. Da gibt's schon ein paar Sachen. Aber es ist so schön verpackt, dass du halt relativ schnell was lernen kannst und das, ja. Deswegen sage ich, als Spiel oder als Werkzeug dafür, Leute nochmal heranzuziehen, ist es super gelungen.
Ja. Jetzt kommt mein Senf dazu. Also ich habe vorweg schon mal eine 6,5 gegeben. Ich war jetzt nicht ganz so mit 6, aber das ist
Du weißt, bei mir ist es schwarz oder weiß. Also
ja, du hast entweder...
Es ist immer eine volle Zahl. Ich habe keine Kommazahlen.
Obwohl eben war es eine 5,5, hast du gesagt.
Nee, eine 5.
Also 5 gesagt?
Bei Steinreich war es eine 5.
Okay, gut. Dann habe ich es falsch verstanden. Alles gut. Aber dann muss ich sagen, das mit dem Reinkommen stimmt. Aber... Die haben ja auch noch ein Spiel davor gebracht und das war ja auf dem Wegen von Darwin, was ja auch eher einen simpleren Mechanismus hat.
Ich hab das nie gespielt. Das muss ich vielleicht nochmal vorweg sagen. Okay. Also ich habe keinen Vergleich, weil es ist tatsächlich ja das zweite Spiel auf den Spuren, genau.
Genau, und ich glaube, es soll sogar noch ein drittes kommen.
Ja, warum auch nicht?
Ja, nee, kann ja auch immer alles noch besser werden. Oder wieder besser werden.
Da ist Wertung drin, Junge.
Ja, da ist Wertung drin. Auf den Wegen von Darwin hat mir auf jeden Fall um einiges besser gefallen, muss ich sagen, weil es ist auch simpel gemacht und du hast halt diesen Puzzle-Mechanismus, in dem du einfach Plättchen nimmst und aber du kannst halt ein bisschen mehr machen. Du tauschst da nicht einfach nur Ressourcen rum, du musst halt wirklich Reihen vollständig machen, indem du dann vielleicht gleiche Arten oder unterschiedliche Arten hast und so weiter und so fort. Du hast halt ein bisschen mehr Effekt. Du hast sogar noch so Karten, die dir dann Boni bringen für alle Vögel, die du gesammelt hast oder für alle Spinnentiere oder. Und das fand ich irgendwie schöner. Das habe ich auch mit meinem Sohn gespielt, da wo es damals rauskam, das ist 2023. Da war mein Sohn ja auch erst noch 8. Und ja, weiß ich nicht. Hat mir besser gefallen, muss ich sagen. Marie Curie ist von der Thematik, fand ich cool, ne? Interessant, interessante Frau auch. Deswegen wollte ich es ja auch unbedingt spielen. Deswegen hat es mich halt auch leicht enttäuscht, als es dann so wirklich super simpel war und überhaupt nicht wirklich was Interessantes reingebracht hatte für mich. Also, ne, für mich. Also vielleicht, wie du schon sagst, könnte ich es auch mal mit meinem Sohn testen oder mit meiner Tochter jetzt ja in der Hinsicht dann auch. Die ist ja auch schon in dem Alter. Aber dass das eine höhere Alterseinstufung bekommen hat als auf dem Weg von Darwin, das habe ich nicht verstanden.
Okay, den Vergleich habe ich natürlich nicht gemacht. Also für die Zuhörer ist es jetzt hier mit plus 10 angesetzt. Mhm.
Und auf dem Weg von Darwin ist plus 8.
Okay.
Deswegen, da war ich irgendwie, Community sagt, bei Marie Curie sogar plus 12.
Das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Also nochmal zum Hintergrund, das ist ein Spiel von 2 bis 4 Personen, spielt sie in 20 bis 30 Minuten, was meines Erachtens auch wieder Indikator dafür ist, dass es eigentlich eher runtergesetzt werden sollte. Mhm. Ab 10 Jahren, Community sagt 12. Und eine Komplexität 2 von 5, wo viele schon anfangen, so, ist das schon ein Kennerspiel? I would say no. Genau.
Also kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Also das, klar, du kannst einige Sachen machen, ne? Wahrscheinlich ist es wieder um das, weil du einige Sachen, ne? machen kannst, wie du kannst dein Lager ausbauen, du, damit du mehr Steine bekommst oder mehr Steine aufnehmen kannst und so weiter und so fort. Dass du dich dann halt erstmal darauf konzentrierst, ne? Dann musst du Set Collection durch diese Karten sammeln, dadurch dann wieder Bonis bekommen. Klar, ne? Es kann sein, dass es dadurch die Komplexität ein bisschen höher geschraubt ist, aber dann würde ich es eher noch gleichsetzen, anstatt runter. Also, ne, weißt du, das, keine Ahnung, verstehe nicht. Also, auf dem Wegen von Darwin haben sie sogar, die Community sagt, 6, ab 6.
Ne, wobei.
Ne, also, da, also ab 8, ja, ab 6 würde ich, nee. Also, es ist schon einfach, aber auch nicht so einfach.
Ja, aber wie gesagt, also Marie Curie kannst du schon, ne, du, es ist geradlinig, du weißt, genau, wo du irgendwo hinrennen sollst. Aber es sind halt dennoch zwei, drei Entscheidungen zu treffen. Also wenn du sagst, es ist ein Familiengame, ist es auf jeden Fall, je nachdem wie du es spielst, durchaus im Plusbereich. Ich kann das schon an der Stelle nachvollziehen.
Ja. Ja, wie gesagt, ist interessant. Muss ich mal mit meinem Sohn ausprobieren, ne? Mal testen. Da hast du schon recht. Der Einstieg wahrscheinlich schon so für Kennerspiele, glaube ich auch. Das könnte schon sein mit dem. Und materialtechnisch muss ich natürlich sagen, gut. Ne? Also ja, sehr gut, finde ich gut.
Stabile Pappe etc.
Genau,
der Würfelturm,
der dabei ist. Cool.
Also ganz, ne, ehrlich, das ist auch nochmal so ein bisschen Hinguckermäßig, ne? Also gerade wenn man ins Hobby da reinkommt, durchaus.
Und für einen Einstieg, wie gesagt, wie du auch sagtest, ne, für vor allem wenig Spieler oder so, ist das auf jeden Fall schon, ja, ein Ding, wo man gut reinkommen kann, um an weitere Spiele, ne? Da gebe ich dir recht.
Absolut. Ich glaube, da, und genau da muss man es auch hinschieben.
Ja, ich glaube auch. Das, genau, ist dann genau der Punkt, weil mich hat es ein bisschen halt enttäuscht, weil ich mir mehr unter vorgestellt habe.
Ich glaube, wenn man von dem einen Spiel kommt, dann hat man immer Erwartungen auf ans nächste.
Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, normal.
Genau. Nur kurz die Designer noch, oder den, ja, Designer ist Florian Fay. Artist ist Vajana Hino und David Sibon. Ja. Und Publisher ist Sorry, We Are French und im deutschen Vertrieb bei Asmodee. Dann
ist mir noch eingefallen, ich habe natürlich die Daten von Nocturne nicht gesagt.
Eieieiei.
Ja, du, ich wollte deine Überleitung nicht
unterbrechen.
Du
wolltest sie nicht ruinieren, okay. Ja,
genau, deswegen habe ich es einfach gelassen. Dachte ich, schieb's noch nach. Also 1 bis 4 Spieler, 30 bis 45 Minuten, ab 10, Community sagt ab 8, würde ich fast auch so unterschreiben. Ich denke auch, dass das ab 8 schon möglich ist, mit Hilfe. Schwierigkeit gerade, deswegen, ich weiß nicht, wie die Wertungen hier zustande kommen, Schwierigkeitsgrad sagen sie 2,25, also 0,25 mehr als, ne, Marie Curie, und sie sagen, Community sagt 8, da sagen sie ab 12. Weiß ich nicht, ob man das immer so für volle bare Münze nehmen sollte. Okay. Dann, der Designer ist David Lessie? Ja. Und Beth Sobel, also Artist. Ja, erschienen im Englischen bei Flatout Games, AEG. Und Deutschen ist es bei Cosmos erschienen. Genau. Jetzt habe ich meine Daten.
Durch. Soll ich dann mit meinem dritten Spiel weitermachen?
Nein, das mache ich jetzt. Damit du mich hier immer wieder ausbootest, ja, obwohl dann können wir wieder so enden, wie wir sonst bei solchen Folgen.
Na, mach du mal.
Nee, dann komme ich jetzt auch gleich zu meinem dritten Spiel und letzten Spiel für diese Folge. Ich hätte sogar noch ein paar, aber das kommt das nächste Mal. Das wird die Folge zu lang. Und es ist eine Erweiterung von einem unserer Lieblingsspiele, was wir auch wirklich sehr häufig noch spielen. Und zwar Meadow. Meadow, ja, ist einfach immer noch schön. Ich mag ja total den Look und das Design, ne? Ich liebe ja dieses gesamte Artwork darum. Und auch diese Karten, die gucke ich mir immer sehr gerne an. Und ich wusste erst nicht, was das Abenteuerbuch ist. Also es geht um das Meadow-Abenteuerbuch. Und dachte erst, das ist so ein Kampagnenspiel, ne? Also, dass wir da wirklich eine Kampagne durchzocken und fertig. Aber eigentlich sind es 6 Wanderungen, die du machen kannst. Und diese Wanderungen kannst du als Kampagne spielen. Oder aber du spielst sie einfach einzeln. Du kannst dir einfach eine aussuchen und spielst diese. Wenn du es als Kampagne spielst, bekommst du Sterne. Wenn du gewonnen hast, bekommst du halt 2 Sterne, wenn du verloren hast, nur 1 Stern und so weiter und so fort. Wer am Ende am meisten Sterne gewonnen hat, ne? Dann kannst du die halt 6 zusammenfassen und sagen, ich habe alle 6 gewonnen. Oder nicht, halt, je nachdem. Und, aber ich würde es eher wirklich sehen, ja, du kannst viele, also du hast echt nochmal 6 schöne kleine Mini-Erweiterungen dabei, die sehr kurz zusammengefasst sind. Also die, klar, du brauchst das Grundspiel, ne? Grundspiel ist von der Thematik immer derselbe Ablauf. Baust du auch alles auf. Du hast halt jetzt diese Feuerstelle nicht. Dafür kommt halt dann das Abenteuerbuch hin, wo du diese Plättchen anlegen kannst und wo du dann halt auch deine Boni machen kannst, also sprich, wo du dann nochmal Sonderpunkte kriegen kannst. So, und dann hast du aber unterschiedliche Variationen. Ich sage jetzt nicht mal alle, aber zum Beispiel wäre jetzt mal, dass du Wetterkarten aufdecken kannst, um dann das Wetter noch ein bisschen zu beeinflussen oder halt, also so beeinflussen, dass du das noch an deine Karten anlegen kannst, dann hast du halt noch Wetterkarten, die dir nochmal zusätzliche Punkte bringen. Und das fand ich auch richtig cool. Da gibt es nämlich dann Schönwetterkarten und natürlich auch Schlechtwetterkarten, die dir dann auch einen Malus geben können, müssen aber nicht, ne? Also sprich, und das kannst du einfach freispielen, indem du so Wetteranzeiger hast. Jetzt, ich gehe jetzt nur mal auf eine davon kurz ein. Da hast du so Wetteranzeiger, die liegen dann an diesem normalen Spielbrett, an irgendeiner Kartenreihe, ne? Und wenn du dann aus dieser Reihe eine Karte nimmst, dann darfst du deinen Wettermarker entweder auf der Schönwetterleiste oder auf der Schlechtwetterleiste eine vorrücken. Bist du ganz unten angekommen, darfst du dir eine Wetterkarte nehmen. Ja. Und dann gehst du halt wieder nach oben und gehst da wieder weiter runter. Dann hast du so einen Regenbogen, der hat halt dann diese Lagerfeuer-Mentalität sozusagen, wo du dann weiter Punkte machen kannst. Wer die als erstes erfüllt, legst du den höchsten Chip dahin oder den niedrigsten oder. So, das ist eigentlich so, wie Meadow immer ist. Ja, und da hast du halt 6 schöne Wanderungen, wo du dann zum Beispiel auch noch Mühlen hast und so weiter oder Brücken. Aber es lohnt sich. Also, wer das Spiel mag, erstens kommen in ganz 6 kleinen Schächtelchen, ne, das ist alles schön verpackt. Klar, musst du am Anfang alles auspöppeln und in diese Schächtelchen reinpacken, aber das ist halt immer so.
Spoiler Alert!
In der Hinsicht wäre es dann so, ja. Aber ja gut, so viel kannst du da nicht spoilern. Also du kannst dir die ja auch einzeln aussuchen, die Spiele, aber wer Meadow mag, der sollte sich auf jeden Fall diese Erweiterung holen, weil das Ganze nochmal ein bisschen aufpeppt mit wirklich schönen kleinen Erweiterungen, die das, ja, nochmal runder machen, das Ganze, und nochmal abwechslungsreicher. Vor allem, wenn du es halt sehr häufig schon gespielt hast. Hat es mir sehr gut gefallen. Es ist für mich, ja, muss ich ja zu Meadow nicht so viel sagen. Ich denke, Meadow kennen ja viele Leute schon, und da es die Expansion ist, das ist jetzt mal dabei. Hat auf BGG eine 8,6. Von mir hat es eine 9 bekommen.
Eine 9?
Ja, eine 9.
Wer also sind das, sie, und was haben sie mit meinem lieben Basti gemacht?
Nee, das, wie gesagt, das ist eh ein Spiel, was wir sehr gerne spielen. Ich mochte nicht so gerne die, was war das? Diese Wassererweiterung, die es dazwischen
gab. Die fand ich gut.
Die fandst du gut. Ja, die fand ich nicht ganz so cool. Die war auch nicht schlecht, ne? Also die hatte bei mir auch immer noch eine Daseinsberechtigung, aber das hier fand ich jetzt nochmal einen Ticken besser. Und diese Erweiterung, da musst du die Karten vorher auch rausmischen, weil du kannst diese Mini-Erweiterung spielst du nur mit dem Grundspiel. Kannst aber später die Karten und so alles, was dazukommt und so, dann später mit der Erweiterung, auch mit der Zwischenerweiterung spielen, noch zusätzlich. So. Kommt halt einfach, es wird einfach mehr, ne? Du kriegst halt dann einfach noch ein paar Karten dazu.
Ja, schade. Also ich mag das Spiel total, aber ich jetzt gleich noch mal ein paar, wie soll ich sagen, Szenarien dazu oder Varianten zu spielen. I don't know if I need that.
Brauchst du nicht?
Mm-mm.
Ja, doch.
Ja, vielleicht weiß ich noch nicht, dass ich es brauche.
Nee, also, wie gesagt, ich wusste auch nicht. Ich dachte ja auch, ich brauche es nicht. Aber ich dachte mir, komm, guck's mal an. Und ich muss sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, vor allem war es sehr abwechslungsreich, weil du wirklich immer wieder was anderes machst. Ich meine, du kannst auch 30 Mal dasselbe Szenario spielen, ne? Also, ist ja einfach nur eine Variante, aber die Abwechslung, noch schöne Sachen, dann nochmal die Karten. Aber was wir immer noch machen, ist diese Variante, dass wir, was mich ja immer gestört hat bei Meadow, war ja dieses, dass das Board sich nicht auffrischt. Mhm. Ne? Also die, wenn es liegt und liegt, da liegt Rotz, keiner will es haben. Du musst irgendeiner in einen sauren Apfel beißen, es nehmen, damit es halt weg ist. So. Und deswegen haben wir immer gesagt, wenn wir halt alle unsere Plättchen weggegeben haben, die neue Runde vorbereiten, ne, alle nehmen die Plättchen, dann nehmen wir die untere Reihe komplett raus, so dass das einmal nachrutscht. So, das ist so ein bisschen hausgeregelt bei uns, aber das hatte uns das ein bisschen frischer gemacht. Ich fand dieses Statische, dass das dann da so liegt und es liegt, fertig. Das fand ich immer überflüssig, ein bisschen. Aber naja, egal. So macht es das Ganze dann nochmal ein bisschen fluffiger. Ja, es ist 1 bis 4 Spieler. 60 bis 90 Minuten ab 10. Schwierigkeit 2,5 ist von Clemens Kaliki, Artist Carolina Kijak und ja, Publisher ist Rebel Studio im Englischen und sonst ist es bei Asmodee Germany erschienen, also über Asmodee im Vertrieb, genau. Ja, sehr gutes Ding, guckt es euch an. Das kann ich empfehlen, im Gegensatz zu manchen anderen Spielen von heute Abend.
Sehr gut, dann komme ich zu meinem letzten dritten Spiel. Und zwar ist es ein Kickstarter, der endlich jetzt gekommen ist. Es war auch ein Spiel aus dieser Folge 42, die ich eben genannt hatte, von dem ich gesprochen hatte, auf die ich mich da total gefreut habe oder freue. Auch freut, dass es da ist. Das Spiel gibt es bereits auch auf BGA schon lange zu spielen. Ich habe es schon sehr oft auf BGA gespielt. Ich rede von Stupor Mundi, ein Spiel von Nestor Mangone und den kennt man ja auch aus diversen, sagen wir mal, Kennerspielen oder sagen wir, ja, geht auch Richtung Experte, sei es jetzt Darwin's Journey, mhm. Newton, genau, also.
Was denn, Darwin's Journey? Da muss ich mir angucken.
Ja, der hat ja einiges gemacht. Also, gut, er hat auch Humboldt's Great Voyage gemacht, was jetzt nicht so riesig gut angekommen ist. Aber das hier finde ich echt cool. Newton fand ich ja auch schon mega. Also, dass da, ich sag mal so, ich wurde nicht enttäuscht, bin nicht enttäuscht. Ist Material, was man da vorfindet im Kickstarter. Ich habe natürlich hier diese große Box dann natürlich wieder mit, wie soll ich sagen, mit Inlays und Zusatzmaterial und alles. Die Holzteile sind SIG-printed. Es gibt noch Plastikteile. Die Burgen sind auch noch schon vorschattiert. Also, und Metallmünzen. Also, Kickstarter halt, ne? genau. Also, worum geht's? Kurz mal gesagt. Hier Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches von 1220 bis zu seinem Tod im Jahr 1250, galt als Mann von außergewöhnlicher Kultur und unbändigem Tatendrang. Seine Zeitgenossen nannten ihn Stupor Mundi, das Wunder der Welt, und viele Historiker halten ihn für den ersten modernen Herrscher Europas. Friedrichs Königreich, das er in Sizilien und Süditalien errichtete, zeichnete sich durch eine effiziente Verwaltungsstruktur aus, die die modernen Zentralstaaten oder die den modernen Zentralstaaten ähnelt. Genau. Gleich vorab ist das ganz cool. Wir bauen uns eine kleine Burg. Juhu. Jeder für sich. Und das machen wir auch, weil wir möchten, oder wollen wir auch, weil wir möchten da auch Boni und Punkte für abgreifen. Wir bauen aber auch an der Burg des Kaiser Friedrich. Und das ist quasi dieser einer dieser Interaktionspunkte, die wir haben. Ansonsten spielt es sich halt euromäßig relativ solitär. Wir haben, wie gesagt, unser Material mit einem kleinen Tableau, wo wir unsere Burg draufbauen. Wir haben noch ein Tableau, wo unsere ganzen Burgteile drauf sitzen und dann unten noch eine Leiste ist, wo man Karten drunter legen kann. Und dann haben wir natürlich noch ein Set an Karten und dann geht's entsprechend schon los. Wer den kaiserlichen Ring hat, ist Startspieler. Von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Der hat ein bisschen gestunken. Ist ein Metallring tatsächlich, aber wahrscheinlich ist er nicht so schön wie der aus dem ersten Spiel. Also heute haben wir irgendwie auch Spiele mit Ringen.
Ja, das stimmt.
Genau. Das war ein kleiner, ja,
Downer, wie man so schön sagt. Genau, wir haben noch ein Haupttableau, in dem wir quasi verschiedene Bereiche haben. Da sind Karten auch hinterlegt, die man kaufen kann. Da ist auch ein Markt drauf, den man triggern kann. Und mit diesem Boot kann man am Anfang jeder Runde kostenlos einen Schritt weitergehen oder eben für jeden weiteren Schritt noch Geld zahlen. Und dann kann man Aktionskarten spielen. Die spielen wir entweder, um auf die aufgedruckten Aktionen zu triggern oder eine auf deinem Tableau abgedruckte Aktion zu triggern. Das machen wir dann so lange, bis jeder passt. Dann gibt's quasi noch eine Verwaltungsphase, das ist die zweite Phase pro Runde, in dem wir nochmal Karten nachziehen, Einkommen bekommen, Punkte bekommen und dann wieder für die nächste Runde aufbauen. Regeln sind relativ einfach, da kommst du relativ schnell rein. Das sieht alles sehr umfangreich aus, ist es aber am Ende des Tages nicht. Die Aktionen sind sehr, sehr schnell drin. Wir werden einfach gucken, dass wir an unserer Burg bauen. Das ist schon mal eine Geschichte, wie wir dann Ressourcen eben sammeln durch Markt kaufen, verkaufen etc. Aber auch unsere Ländereien werden uns es ermöglichen, Ressourcen entsprechend zu bekommen. Also musst du halt auch mit den Ressourcen haushalten, musst mit Geld haushalten etc. Dann hast du noch die Möglichkeit, eine Fachkraft entsprechend eine Leiste hochlaufen zu lassen oder besser gesagt drei Leisten. Die verändern, je nachdem, wo sie stehen, nochmal die Regeln für einen. Man bekommt dann was verbilligt oder man bekommt was dazu, wenn man was Bestimmtes baut. Am Ende jeder Leiste gibt es noch einen Bonus, der First Come, First Served ist, wie man so schön sagt. Der gibt uns dann auch mal Punkte oder eben auch nochmal Ressourcen. Alles, wie gesagt, was das Herz begehrt. Genau, Markt habe ich auch schon erklärt. Es gibt noch eine Geschichte, die ich äußerst interessant finde. Ist, wie gesagt, eben, dass wir gemeinsam an einem Schloss bauen von dem Kaiser Friedrich. Das macht man über Edikte. Ein Edikt erlassen nennt man das. Das wird manchmal als Bonus getriggert für bestimmte Aktionen oder für das Bauen von bestimmten Teilen deiner Burg. Und damit kannst du dann entscheiden, ob Teile hinzugefügt oder abgerissen werden oder ja der kaiserliche Berater eingestellt oder ausgestellt wird etc. Da gibt's so ein paar Geschichten, die wir dann auch brauchen und wo man sich auch gegenseitig so ein bisschen wehtun kann. Denn wir aber auch noch die Möglichkeit, als Aktionsverbündete einzustellen. Du hast Platz für eine bestimmte Anzahl von Verbündeten und die geben dir, sofern die haben Ziele abgedruckt und sofern du ein Ziel erfüllst am Ende jeder Runde, überprüft man das, dann bekommst du 3 Siegpunkte. Wenn es nicht erfüllt ist, nur 1 Siegpunkt. Und die Ziele sind meistens, entweder sind so loyal zum Kaiser, heißt, der Kaiser muss viel von etwas haben, oder er ist illoyal zum Kaiser, das heißt dann, der Kaiser sollte meistens weniger haben als deine Burg oder deine Ressourcen oder dein Geld etc. Und so kannst du deinen Gegenüber auch ein bisschen nerven, weil wenn er zum Beispiel hat, er muss mindestens 3 Teile haben, also 3 Mauern in der Burg des Kaisers und du bist immer dabei, die abzureißen, dann kriegt er am Rundenende nur 1 Punkt statt 3. Und das kann durchaus schon dazu führen, dass du doch mit weniger Punkten rauskommst. Also ich habe es in nur wenigen Partien geschafft, wirklich deutlich über 100 zu sein. Ansonsten war ich immer so um die 90, 100, zwischen 90 und 110 Punkte. Kann auch durchaus tiefer sein, kann aber auch ein paar Mal auch geschafft, deutlich drüber zu sein. Genau. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn es keine Edikte mehr gibt oder einer seine Burg komplett zusammengebaut hat. Und am Ende gibt es dann eben nochmal eine letzte Wertung, wo man auch Punkte kriegt für die gebaute Burgteile, der meisten Burgteile gebaut hat, also noch das Area Control, wie gesagt, aber einfach wer am meisten und erfolgreichsten gebaut hat und dann schauen wir, wer die meisten Punkte hat. Ich habe schon durchaus gehört, dass es dem einen oder anderen so irgendwie so nicht so gefällt. Ich find's klasse. Also meine Wertungen an der Stelle sind 9 von 10. Dafür kannst du mich aktuell wecken. Du kannst mich wecken für das physische Spiel, du kannst mich wecken für BGA. Ja. Ich hab's jetzt.
Irgendwann nehme ich das mal in Kopf.
Und Bock, ja. Ich hab's jetzt über 20 Mal gespielt.
Ach so, ordentlich.
Ich habe mich noch nicht ganz satt gesehen. Ich habe nur das Gefühl, dass es eventuell auch, wie soll ich sagen, also irgendwann hat man alle Karten durch. Es hat eine große Replayability aufgrund dessen, dass nur eine bestimmte Anzahl an Karten, also Aktionskarten, gibt's, die kann man sich dann im Laufe des Spiels noch dazu kaufen. Da kriegt man mehrere Möglichkeiten an Aktionen, die man dann machen möchte oder bestimmte Kombinationen. Dass man da eventuell sich mal komplett durchgefräst hat, ist klar, aber es fühlt sich immer ein bisschen anders an, weil nicht jede Karte dann nochmal vertreten ist. Nichtsdestotrotz, es ist dann schon ziemlich oft dasselbe. Dein Ziel sollte immer sein, diese Burg aufzubauen. Wenn du das nicht machst, bist du ziemlich sicher auch weiter hinten. Also wenn du das Spiel so spielst, dass du sagst, es sind Effizienzen zu suchen, dann macht das Bock. Und ich mag es ja, Sachen zu optimieren und Effizienzen zu suchen. Dementsprechend bockt mir das richtig. Es gibt in der, zumindest mal in der Kickstarter-Variante, noch zwei Erweiterungen, die ich auch noch nicht ausprobiert habe. Also ich habe zumindest mal hier in meiner Version noch einiges zu entdecken. Ja, wenn ihr mal Bock habt, schreibt mich mal gern an. Oder ja, dann können wir es mal zumindest mal auf BGA mal zocken. Gilt auch für dich natürlich, Basti.
Ja, ja, ich wurde rausgelassen.
Genau, das war Stupormundi, rausgekommen bei Quinet Games im Englischen und beim Kickstarter. Auf Deutsch kommt es jetzt gerade, oder ist es gerade schon draußen, bei Pegasus Spiele, genau, Designer, Nestor Mangone, Artist, Majek Janik, 1-4 Personen, 90 bis 150 Minuten Spielzeit, zu zweit auf jeden Fall 90, tendenziell sogar weniger, ab 12 Jahre und Komplexität von 3,2 von 5, also ein gutes Kennerspiel.
Ja, und hier muss ich jetzt nur mal visuell sagen, ohne Deluxe unspielbar, weil es sieht ja echt, sind doch Welten. Also wenn du diese Plastikburgen anguckst, so diese kleinen, wirklich zusammengestampften Holzburgen, also du siehst das alleine schon an der Wertung. Du hast die Deluxe-Variante von dir, hat 8,3 auf BGG.
Ja, aber die andere
nur 7,5. Also da macht schon viel Deluxe aus, habe ich so das Gefühl.
Also ich bin gar nicht so zufrieden mit den Plastikteilen, muss ich sagen. Nein, okay. Ich habe mir ja Plastik und Holz bestellt.
Okay.
Es passt leider aber nur eines von beiden rein. Die Holzteile passen besser.
Auf das Feld.
Auf das Feld. Und das ist ja double layered etc. Ich weiß gar nicht, ob es in der einfachen Variante oder Retail-Variante double layered gibt.
Das sieht jetzt nicht so aus.
Ist
nur so aufgezeichnet.
Ja. Genau. Aber die sind teilweise sehr, sagen wir mal, sehr tight da drin, diese Plastikteile. Was cool ist, die sind immer individuell, die sind immer ein bisschen anders. Nur das Gelbe sieht aufgrund von den Schattierungen extrem unsauber aus. Als wäre das wirklich alt, dreckig. Ne? Ja. Also ich spiele tatsächlich mit einem Mix. Ich spiele mit den Holzteilen mit dem Schiff zum Beispiel. Weil das bewegst du, da brauchst du was chunky, ne? Ein dickes Stück Holz, was du dann halt immer hin und her gehst. Die Burg habe ich aber aus Plastik drin, genau.
Okay.
Ja, mega Ding. Ich bin aber auch spätestens jetzt hier, war ich auch bei Newton schon, ein kleiner Fanboy, wobei Autobahn war jetzt auch nicht so. Egal.
Das hat er auch gemacht, okay.
Autobahn hat er auch gemacht, ja.
Okay.
Bei Autobahn ja auch nicht schlecht ist, ist bloß halt ein bisschen überladen.
Ein bisschen.
Ein wenig.
Ein wenig, ja, genau. Das gab es jetzt in der Spieleroffensive Überraschungsbox, glaube ich, ne? Hier in dieser.
War Autobahn drin?
Ja, war Autobahn drin.
Hat immerhin noch eine 7,1, ne?
Autobahn?
Mhm.
In der Kickstarter-Version 7,5. Kickstarter macht schon viel aus, da wollen die Leute nämlich nicht. Ich habe dafür Geld ausgegeben, ich werte es hoch.
Ja, ich hab ja auch die Kickstarter-Version. Ja. Ich finde es eigentlich cool, weißt du, es ist halt Autobahn und Deutschland.
Ja, das hat mich gerade deswegen, glaube ich, nie so angesprochen. Keine Ahnung. Mir reicht es schon immer, wenn ich die Baustellen auf der Autobahn sehe.
Jetzt kannst du aber selbst dafür Sorge tragen, dass es weniger gibt.
Was? Baustellen?
Baustellen.
Fahre ich weniger, meinst du?
Nein, gibt's nein, weniger. Bei dem Spiel.
So.
Das aber wir wollen jetzt nicht über Autobahnen sprechen. Falls okay.
Genau. Wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Also, Super Mundi, krasses Ding. Das kann, also, cooles Ding, kann man sich holen. Also, ich feiere es an der Stelle.
Ja, muss ich mal angucken. Hat ja auch eine gute Wertung, wie gesagt, bekommen. Und Darwin's Journey hat mich ja auch gekickt. Also bin ich ja auch voll mit
drin. Darwin's Journey fand ich so einfach.
Ah, ich fand das, ja, es war jetzt nicht das Schwierigste,
so einfach.
Das klar. Aber trotzdem, also nee, ich fand jetzt auch Dings nicht unbedingt so schwer. Also hier, ne, wenn es einmal drin hast, hier, was, Evolution. Du kannst viel machen, aber so super.
Ja, ich glaube, jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen, weil das sind schon Brecher, ne? Also
natürlich sind das Brecher, auch Darwin's Journey ist ein Brecher. Das wird auch jetzt nicht für jeden so super einfach sein, aber für jemanden, der halt jetzt viele Sachen spielt, ich gehe jetzt aus meiner Sicht, ne? Ich spreche nicht für alle anderen. Ich spreche ja jetzt nur für mich. Und mir hat Darwin's Journey immer super gefallen. Klar ist das einfach, ein bisschen einfacher, aber man konnte viel machen und ich fand's cool. Mit den Erweiterungen auch. Na, wie gesagt, ist ja auch nur jetzt neben Randnotiz. Da haben wir, glaube ich, auch, haben wir nicht sogar mal drüber gesprochen? Kann sein, ne? Damals, als es rauskam, glaube ich.
Verdammt lang her.
Ja, verdammt lang her. Wann ist es denn rausgekommen, David Journey? 2023. Oh ja, ist schon ein bisschen her. Unsere Anfänge.
Ja, indeed, indeed. Damals war man noch jung und zart.
Ja, jetzt, sind wir alt, noch
jetzt sind wir alt und zart.
Alt und zart. Ja, ich weiß nicht. Alt und zäh vielleicht. Nee, Quatsch. Ja, dann, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Ja, waren wieder sehr coole Spiele dabei, wo ich mir auch mal wieder eins angucken muss auf jeden Fall. Was du da hattest. Die anderen kannte ich ja schon, aber das letzte, das kannte ich noch nicht. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das klingt interessant. Ja, und ansonsten hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Same, same.
Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hatten auch wieder einiges an Anregungen und auch interessante Sachen dabei. Ansonsten schreibt gerne, wie ihr die Spiele findet oder fandet, wenn ihr sie gespielt habt. Oder ob euch irgendwas davon interessiert. Dafür würde uns immer interessieren. Ja, und ansonsten würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal von meiner Seite aus. Und
auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen tollen Tag, Abend, Morgen, eine tolle Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bis ganz bald. Servus.
Tschüss.